Halte ihn, ruft ein Verfolger dem Sokrates zu, also jenem Philosophen aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Halte ihn, er ist ein Mörder. Was verstehst du unter einem Mörder? Fragt Sokrates. Nur dumme Frage, einen Menschen, welcher tötet. Einen Metzger also? Alter, na, ich meine einen Menschen, der einen Menschen tötet. Aha, einen Henker. Nein, dummer Kerl, ich meine einen Menschen, der einen anderen Menschen tötet mit Gewalt. Einen Soldaten? Alter Esel, ich meine einen Mann, der einen anderen Menschen in Friedenszeiten in dessen Haut tötet. Einen Arzt? Da gab der Verfolger auf und ließ den Mörder laufen. Meine sehr verehrten, diese Geschichte findet sich kaum in einer der klassischen Quellen über Sokrates. Aber sie verdeutlicht ein Herzensanliegen dieses Philosophen. Er bemühte sich um klare Definitionen von Begriffen. Er wollte die einzelnen Begriffe genau abgegrenzt haben. Warum? Weil man nur mit klar definierten Begriffen sich gut verständigen kann. Wir müssen wissen, was wir meinen, wenn wir bestimmte Wörter verwenden. Und wir haben es nun heute Abend, und ich muss sagen, das geschieht nach dem Willen der Veranstalter. Ich bin da ganz unschuldig, das haben sich die Brüder hier ausgedacht. Wir haben es heute Abend mit einem Begriff zu tun, der ist noch viel schwieriger zu fassen als das Wort Mörder. Und zwar geht es um den Begriff Toleranz und um dessen Gegenstück, die Intoleranz. Das ist das Thema, das mir aufgetragen wurde, die große Intoleranz der Toleranz. Das ist das Thema, die große Intoleranz der Toleranz. Auf den ersten Blick scheint das völlig klar zu sein, was Toleranz ist. Das war ja auch mit dem Mörder so, da dachte man ja auch, das sei völlig klar. Aber bekanntlich pflegen sich ja in den Selbstverständlichkeiten die größten Irrtümer zu verbergen, wie ein Kollege des Sokrates schon gesagt hat. Und das führt uns nun zügig hinein in den ersten Gedanken, wenn Sie mitschreiben wollen. Erstens, schillernde Toleranz. Schillernde Toleranz. Toleranz ist ein schillernder Begriff. Klar, wenn man gefragt wird, dann ist jeder für Toleranz. Wir sind tolerant, ist doch klar. Das gehört zum guten Ton. Aber was ist genau damit gemeint? Es wäre jetzt mal sehr interessant, wenn wir hier anfangen würden, Sokrates zu spielen und die Leute zu fragen nach den Definitionen von Toleranz. Wir werden uns da mal heranrobben. Nun, aus dem Lateinischen tolerare natürlich, das heißt ertragen, aushalten, erdulden. Und so meinen viele, tolerante Haltung ist, wenn ich sage, jeder darf leben, wie er will, solange er keinem anderen damit wehtut. Ja, das ist gewissermaßen die zulassende Toleranz. Du kannst machen, was du willst, solange du keinem anderen Menschen damit schadest. So, aber jetzt denken Sie mal an die Debatte über die Abtreibung zum Beispiel. Da fordern manche mehr Toleranz für Männer und Frauen, die sich gegen ihr Kind entscheiden und es bereits in den ersten Lebenswochen töten lassen. Mehr Toleranz für Mütter und Väter. Und den Lebensrechtlern, die gegen die Abtreibung protestieren, wird gesagt, mehr Toleranz für Betroffene. Aber Moment mal, sagen die Lebensrechtler, was heißt hier Toleranz für Betroffene? Wir fordern mehr Toleranz für die wirklich Betroffenen. Mehr Toleranz, das heißt mehr Schutz und mehr Fürsorge für die Schwächsten, nämlich die betroffenen Kinder. Klar, ein Säugling macht Arbeit, ein Säugling kann das Leben ganz schön durcheinander bringen, ein Säugling kann Karrieren ausbremsen für eine Weile. Aber im Namen des Säuglings fordern wir Toleranz. Wir fordern Duldung, wir fordern Rücksichtnahme für sein Lebensrecht. Die Eltern müssen tolerieren, dass jetzt ein neuer Mensch in ihr Leben eintritt und es ganz schön durcheinander wirbelt. Also was gilt nun? Was ist in diesem Fall Toleranz? Ist es tolerant, den Eltern eine Abtreibung zuzugestehen? Oder ist es vielmehr tolerant, dem Kind im Mutterleib sein Recht auf Leben zuzugestehen? Schillernde Toleranz. Versuchen wir es mit einem anderen Zugang. Da geht es nicht um die zulassende Toleranz nur, sondern mehr noch, ich würde das nennen, die enthaltsame Toleranz. Toleranz bedeutet, dass ich mich einer Wertung enthalte. Das heißt, dass ich einen Zeitgenossen nicht verurteile, wenn er eine andere Überzeugung vertritt, als ich sie habe. Dass ich einen Zeitgenossen nicht verurteile, wenn er eine andere Überzeugung vertritt, als ich sie habe. Diese Forderung wird bekanntlich in der Multikulti-Diskussion immer wieder vertreten, in der Auseinandersetzung mit den Religionen. Wir dürfen die anderen nicht verurteilen. Nun muss man sagen, im Hinblick auf die Personentoleranz gilt das. Natürlich, wir wollen jeden Menschen als Geschöpf Gottes in seiner ganz besonderen Würde ehren und achten. Ganz klar, Personentoleranz muss sein in jedem Fall. Dass ich den Zeitgenossen als Menschen nicht verurteile. Aber wie steht es mit seiner Überzeugung? Heißt das, wir müssen auch etwa die Lehre des Heiligen Krieges stehen lassen, weil wir den Islam nicht verurteilen dürfen und Toleranz walten lassen müssen? Heißt das, wir müssen zulassen, dass der Machtanspruch Allahs, und dieser Machtanspruch Allahs ist immer auch ein politischer, dass dieser Machtanspruch Allahs von den Minaretten über unsere Stadtteile ausgerufen wird? Müssen wir das zulassen? Gehört das zur Toleranz? Oder denken Sie an die Zwangsehen für Minderjährige. Sollen wir etwa die jahrhundertealte türkische Tradition tolerieren? Oder aber die Selbstbestimmung junger Türkinnen? Was gebietet hier die Toleranz? Toleranz hilft nur den Rücksichtslosen, warnt der jüdische Publizist Henrik Broder. Henrik M. Broder, Sie haben vielleicht schon mal einen Beitrag von ihm im Spiegel etwa gelesen. Er sagt, Toleranz hilft nur den Rücksichtslosen und stimmt ein flammendes Plädoyer für die Intoleranz an, an der richtigen Stelle. Ich lese mal vor aus einer Rede, die er gehalten hat und die dann im Spiegel, es ist noch gar nicht so lange her, veröffentlicht wurde im Juni diesen Jahres. Henrik M. Broder, da sagt er Folgendes. In pluralistisch organisierten Gesellschaften, in denen es kein klassisches Oben und Unten mehr gibt, sondern ein breites Spektrum an Angeboten, unter denen man wählen kann. In solchen organisierten Gesellschaften, also wie der unseren, solchen normalen, modernen Gesellschaften, kommt das Toleranzgebot nicht den Schwachen, sondern den Rücksichtslosen zugute. Sie sind es, die mit der Toleranzkeule um sich schlagen und Rechte einfordern, die sie anderen verweigern. Und dann fährt er fort, wir werden täglich aufgerufen, für alle möglichen Fanatismen Toleranz zu praktizieren, Vorleistungen zu erbringen, ohne Gegenleistungen zu erwarten. Ein deutscher Nobelpreisträger hat den Vorschlag gemacht, eine Kirche in eine Moschee umzuwidmen, als Goodwill-Geste den Muslimen gegenüber. Bis jetzt warten wir vergeblich auf den Vorschlag eines islamischen Intellektuellen, eine Moschee in eine Kirche umzuwandeln. Denn so eine Idee, öffentlich geäußert, könnte ihn sein Leben kosten. So wie es einen afghanischen Muslim fast das Leben kostete, als er zum Christentum konvertierte. Er entging der Todesstrafe nur dadurch, dass er für verrückt erklärt wurde. Toleranz, so fährt er fort, steht auf dem Vorhang, hinter dem sich Bequemlichkeit, Faulheit und Feigheit verstecken. Toleranz ist die preiswerte Alternative zum aufrechten Gang, der zwar gepredigt, aber nicht praktiziert wird. Zitat Ende. Eine interessante Stellungnahme, Toleranz als Feigheit also. Toleranz als Faulheit, Toleranz als Bequemlichkeit, dort, wo eigentlich Widerstand angebracht wird, wäre, woran soll man das bitte schön erkennen? Ein schillernder Begriff, schillernde Toleranz. Welche Toleranz ist richtig und welche Toleranz ist falsch? Wann ist sie angesagt und wann verboten? Aber stopp mal, ruft da schon der Nächste wieder dazwischen. Richtig und falsch? Das ist doch völlig intolerant. In solchen Kategorien überhaupt zu sprechen, völlig intolerant. Wer gibt dir eigentlich das Recht, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden? Was maßt du dir hier bitte schön an? Und übrigens wird dieser Einwand auch gegen Mission immer wieder angeführt. Ich fand neulich ein interessantes Votum auf einer Homepage im Internet, wo der Schreiber verbieten wollte, überhaupt Urteile über richtig und falsch zu fällen. Und er sagte, ist Toleranz nicht auch, jemandem sein Leben zu lassen, ohne ihn missionieren zu wollen? Ist eine Studentenmission nicht für sich genommen schon intolerant? Ist nicht das Entscheidende an Toleranz, dass man keine Urteile fällt? Schillernde Toleranz. Nun, wer gibt mir das Recht zu wissen, was Recht ist und was nicht? Die Christen glauben es zu wissen. Die Neomarxisten aber auch. Die glauben es auch zu wissen, was Recht ist. Ein berühmter Vertreter des Neomarxismus der Frankfurter Schule, nämlich Herbert Marcuse, hat sich bitter beklagt über das, was er repressive Toleranz nennt. Das ist ein ganz wichtiger Begriff in dieser Diskussion. Repressive Toleranz. Was ist repressive Toleranz? Das heißt, dort, wo ich eigentlich widerstehen müsste, dort, wo ich Unterdrückungsstrukturen entgegentreten müsste, wenn ich dort Toleranz walten lasse, dann führt diese Toleranz letztlich zu noch mehr Unterdrückung und zu noch mehr Repression. Es ist eine repressive Toleranz, die sich feige verkriecht, wo sie eigentlich verantwortlich entgegentreten müsste. Was ist Toleranz? Auf alle Fälle schillernde Toleranz. Wo soll man tolerant sein, wo intolerant? Nun, wenn unter Ihnen ein Ingenieur sein sollte, dann dürfte der schon seit einigen Minuten etwas unruhig auf seinem Stuhl herumrutschen. Denn wenn er Ingenieur ist, kennt er eine wesentlich bessere Definition von Toleranz, nämlich die technische Toleranz. In der Tat kommt dieser Begriff Toleranz eigentlich aus der Technik. Er beschreibt die zulässige Abweichung vom Idealmaß eines bestimmten Werkstücks. Und jetzt sehe ich schon, dass einige mit dem Kopf nicken. Ich bin kein großer Zeichner, aber ich habe Ihnen das hier mal ganz schematisch dargestellt. Fragen Sie sich vielleicht, warum machst du dafür überhaupt eine Zeichnung? Aber man kann es etwas leichter erklären. Also da ist einmal das Nennmaß, das ist das Blaue, das ist das Modellstück. Wenn Sie es etwas weiter runterschieben vielleicht, dann sieht man es. Genau, das soll also ein Teil einer Maschine zum Beispiel sein, ein Baustück. So, dafür gibt es ein sogenanntes Nennmaß, das ist die Idealform, das ist das Muster. Wenn das ganze System funktionieren soll, also zum Beispiel die Maschine, ich rede mich jetzt um Kopf und Kragen, da ich Theologe bin und kein Techniker, aber ich denke, dass das stimmt so. Wenn das System funktionieren soll, dann darf dieses Bauteil nur um einen ganz bestimmten Wert von der Idealform, also von diesem Nennmaß, abweichen. Nicht zu sehr. Ein wenig ist möglich, aber nicht zu sehr. So, und diese erlaubte Abweichung, die noch nicht schädlich für das Gesamtsystem ist, die nennt der Konstrukteur Toleranz. Toleranz, also erlaubte Abweichung vom Normalzustand. Toleranz beschreibt einen Spielraum. Und dieser Spielraum wird bei der Konstruktion dieses Werkstückes oder Maschinenteils ermittelt und dann in den Fertigungspapieren auch festgehalten. Und merken Sie, diese Toleranz, die beschreibt nicht nur einen Spielraum, sondern sie beschreibt auch, und das ist der dicke grüne Strich rechts, eine Grenze, wo diese Toleranz endet. Toleranz beschreibt einen Spielraum und zugleich eine Grenze. Müssen wir unbedingt festhalten für das, was wir gleich noch sagen werden. So, denn wenn die Abweichung größer wird als die Toleranz, dann ist die Toleranz vorbei. Dann beginnt die Intoleranz. Dann darf es keine Toleranz mehr geben, dann darf man nicht mehr zuschauen. Dann darf man nicht mehr abwarten, dann muss gegengesteuert werden. Dann ist Intoleranz am Platze. Nun gut, bei Werkzeugen und bei Maschinenteilen lässt sich dieser Toleranzwert einigermaßen präzise berechnen. Aber wie ist das zum Beispiel bei ethischen Fragen, bei moralischen Themen? Wie ist das bei politischen Entscheidungen? Oder gar bei religiösen Überzeugungen. Nach welchem weltanschaulichen Rechenschieber kann man sich denn da richten? Das kann man ja nicht einfach berechnen, wie der Konstrukteur. Oder um im Bild zu bleiben, wer bitteschön bestimmt den Nennwert, wer bestimmt den Idealzustand etwa für Menschenwürde? Wer legt den Nennwert fest für Sexualität? Wer bestimmt den Nennwert für Meinungsfreiheit. Wie weit darf die gehen? Was darf man sagen dürfen und was schon nicht mehr? Was ist da eigentlich jeweils normal? Was ist der Nennwert? Das ist die große Frage. Und wie weit darf eine zulässige Abweichung denn gehen? Wie weit soll die Toleranz da denn reichen? Vor einigen Wochen gab es in der Zeitschrift Die Zeit eine Diskussion anlässlich des jüngsten Bandes von Harry Potter. Und diese Diskussion drehte sich gar nicht um die Punkte, die wir als Christen schon lange kritisieren und diskutieren, also das Problem des Okkultismus und all der Folgeprobleme, die sich daran festmachen. Nein, es ging um eine ganz andere Diskussion. Eine der Figuren, nämlich der Zauberlehrer Dumbledore, hat wie die Autorin Joan K. Rowling in einem Interview sagte, den hat sie sich eigentlich immer als homosexuell vorgestellt. Der Dumbledore, so sieht ihn Joan K. Rowling von Anfang an, ist eigentlich ein Homosexueller. Und als sie das in einem Interview geäußert hat, hat sich eine Literaturkritikerin in der Zeit schwer beklagt und sie hat gesagt, Mensch, jetzt rückt sie nachträglich diese Figur in ein derartiges psychologisches Zwielicht und alles, was man zu diesem Dumbledore sagt, wird künftig nur noch im Hinblick auf seine Homosexualität diskutiert werden. Und dann kam die nächste Ausgabe der Zeit und da attackierte ein Leserbriefschreiber diese Kritikerin messerscharf. Und er sagte, warum problematisieren Sie denn die Sache mit der Homosexualität überhaupt so? Es ist doch gerade gut, dass Rowlings die Homosexualität des Lehrers so beiläufig und selbstverständlich in einem Interview eingefügt hat. Das ist ja schließlich auch ganz normal und es soll ja auch den Lesern der Eindruck erweckt werden, also den Lesern dieses Interviews, dass das doch völlig normal sei. Bitte, was ist der Nennwert für Homosexualität, für Sexualität überhaupt? Was ist normal? Was ist ideal? Wer darf das eigentlich festlegen? Wer legte das vor 30 Jahren fest und wer macht das heute? Bei uns in Hannover ist jetzt vor kurzem eine Broschüre erschienen unter dem Titel Liebe, was du fühlst, Jugendliche erzählen über ihr Coming Out. Und da geht es also um das Bekenntnis zur Homosexualität und hier wird mit freundlicher Unterstützung diese Broschüre herausgegeben von einigen Institutionen. Ganz links oben steht gleich das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit. Und dann haben Sie hier das Logo der Stadt Hannover, hier haben Sie das Logo von First Reisebüro. Sie alle unterstützen also diese Broschüre, die eben Jugendliche dazu ermutigen will, sich zu ihrer Homosexualität zu bekennen und deutlich macht, das ist eine ganz normale Form und Gestaltung von Sexualität. Bitte schön, wer bestimmt den Nennwert? Wie weit reicht die Toleranz? Und welche Abweichung ist für wen im Rahmen des Toleranzbereichs? Wie weit reicht sie? Bis zur Bisexualität oder fällt in diesen Spielraum die Homosexualität hinein? Wie ist das mit Sodomie? Wie ist das mit Pädophilie? Was wird toleriert? Wo ist die Toleranzgrenze und wer legt das fest? Sie verstehen, worum es geht. Zum Beispiel für den Gesetzgeber. Vor einigen Jahrzehnten noch wurde es als Kuppelei und rechtswidrig eingeordnet, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn jemand einen unverheirateten Mann und eine unverheiratete Frau in seiner Wohnung zusammen übernachten ließ, da machte man sich strafbar. Das war so. Es ist noch erst nur ein paar Jahrzehnte her. Es ist auch noch gar nicht so lange her, da galt die Verleitung Jugendlicher zu homosexuellen Praktiken als strafbar. Inzwischen gibt es aber sogar öffentliche Stimmen, die für eine Legalisierung der Pädophilie werben. Und eine Broschüre des Familienministeriums, die kürzlich erschien, wurde nur deshalb aus dem Verkehr gezogen, weil die Autorin Gabriele Kubi, aufgezeigt hatte, dass in dieser Broschüre, die vom Hause der Frau von der Leyen herausgegeben wurde, quasi Anleitung zur sexuellen Stimulierung kleiner Kinder erteilt wurde. Nochmal, wer bestimmt den Nennwert und die Toleranzgrenze? Wer legt das fest? In einer Gesellschaft, in der es keine Autorität mehr für Wahrheit gibt und keine Instanz, die das festlegt. Also in einem säkularen Staat, der sich von seinen religiösen Normen entfernt hat, wer darf da den Nennwert bestimmen? Diejenigen, die die größte Macht über die Meinungen haben. Da darf den Nennwert der bestimmen, der die stärksten Ellenbogen besitzt, um sich durchzusetzen. Das ist ein darwinistisches Prinzip. Der Stärkste setzt sich durch. Sie legen fest, was normal ist und was noch gerade so im Bereich der Toleranz liegt. Sie bestimmen also die Grenze, wie sehr man von diesem Normalzustand abweichen darf. Und viele bestimmen die Grenze inzwischen schon so, dass eine prinzipielle moralische Kritik an praktizierter Homosexualität schon fast in den Bereich des Kriminellen fällt. Also, in den Händen derer, die die Macht haben, wird der Toleranzbegriff wozu? Er wird zu einer Waffe. Er wird zu einem Knüppel, mit dem man die Andersdenkenden unter Druck setzt. Und so wird aus der schillernden Toleranz, und das ist mein zweiter Punkt jetzt, eine aggressive Toleranz. Also, das ist Punkt 2, aggressive Toleranz. In der Hand der Durchsetzungsstarken, derer, die die Meinung machen, derer, die dann vielleicht auch Gesetze machen, da wird die Forderung nach Toleranz zu einer aggressiven Waffe. Und diese Forderung besagt, unterwirf dich meiner Grenzziehung. Wie weit die Toleranz reicht, bestimmen wir. Und andernfalls,
Wer das Toleranzgebot übertritt, der wird zum Außenseiter gestempelt, wenn nicht gar zu einer Gefahr für die Gesellschaft erklärt. Und in dieser Hinsicht kann ich Hendrik Broder nachdrücklich zustimmen, wenn er beklagt, dass in unserer modernen Gesellschaft, Zitat, das Toleranzgebot eben nicht den Schwachen, sondern den Rücksichtslosen zugutekommt, wie wir hörten. Sie sind es, die mit der Toleranzkeule um sich schlagen, die Rücksichtslosen und Rechte fordern, die sie anderen verweigern. Hendrik Broder hat das zunächst im Hinblick auf den aggressiven Islam gesagt. Ich denke aber bei den Worten von der Toleranzkeule auch an andere Gruppen, die starke Lobbys in der Öffentlichkeit haben. Eine solche Gruppe sind etwa die Feministinnen, die sich um Alice Schwarzer gesammelt haben. Sie haben enorm viel erreicht in dieser Gesellschaft. Die Dame sitzt in allen Talkshows und wird umgarnt und freundlichst behandelt. Sie ist im Grunde genommen in der Mitte der Gesellschaft angekommen, nicht weil sie ihre Meinung angepasst und verändert hätte, sondern weil die ganze Gesellschaft sich verschoben hat. Oder denken Sie etwa an die starke Lobby der Homosexuellen. Verstehen Sie, die eigene weltanschauliche Position wird als Nennmaß durchgeboxt. Sei es über die Presse, sei es über andere Lobbygruppen. Und daneben gibt es dann nur noch einen schmalen Spielraum, eine schmale Toleranz. Es gibt nur noch kleine erlaubte Abweichungen. Und alles, was darüber hinausgeht, das überschreitet die Toleranzgrenze. Es wird zur Unmeinung erklärt. Es wird als abartig verdächtigt und verfemt. Und alles, was innerhalb dieser Toleranzgrenze liegt, das muss dann aber auch bitteschön toleriert werden. Und das darf man nicht mehr grundsätzlich in Frage stellen. Man könnte fast von Toleranzdiktatoren sprechen. Und diese Toleranzdiktatoren haben ein Glaubensbekenntnis, das wir gemeinhin als Political Correctness bezeichnen. Also es gibt bestimmte Dinge, die sagt man einfach nicht. Und wenn man sie doch sagt, dann erfährt man die Ächtung derer, die in der Gesellschaft die Meinung machen. Ja, und diese Political Correctness, die ist nicht nur Bekenntnis, sondern sie ist auch Sprachführer und Zwangswörterbuch. Sie sagt genau, wie man reden darf und wie nicht. Und wer sich nicht dran hält, wird entsprechend sanktioniert. Wer wirklich als tolerant gelten will, der hat gefälligst mit den Worten der Political Correctness zu sprechen und nicht mit anderen. Andere Begriffe werden nicht toleriert. Und wissen Sie, was hier geschieht? So macht man unter Berufung auf das Toleranzgebot die eigene Meinung zum Monopol, eben aggressive Toleranz. Und man stellt den Andersdenkenden ins Abseits. Man sagt nicht, ich habe eine andere Meinung als du und will mich mit dir auseinandersetzen, sondern man sagt, du bist so weit draußen, du bist faschistisch, du bist ein Nazi oder du bist in irgendeiner anderen Weise eine Gefahr für diese Gesellschaft. Obwohl der mit Sicherheit mit nationalsozialistischem Gedankengut gar nichts zu tun hat. Wer andere Auffassungen vertritt, als die von den Machthabenden definierte Toleranz zulässt, der gilt als intolerant. Und ihm ist folglich dann auch mit Intoleranz zu begegnen. So werden Abweichler mundtot gemacht. Und das gelingt am besten, wenn man sie als Staatsfeinde, als Hinterbänkler oder eben auch als Fundamentalisten ächtet. Auch wenn sie nichts anderes wollen, als nur frei ihre Meinung zu sagen, die von der Mehrheit abweicht. Sie werden gebrandmarkt. Und das prägende Merkmal solcher Toleranz ist eben die Intoleranz. Das ist das Thema, was mir aufgetragen wurde. Ich hoffe, ich habe Ihnen das jetzt ein wenig anschaulich gemacht, wie es dazu kommt. Die Intoleranz der Toleranz. Man könnte genauso sagen, die Unduldsamkeit des Liberalismus, die Unterdrückungstendenz des Relativismus. Die wird in diesen Strukturen deutlich. Ein aufsehenerregendes Beispiel solcher Intoleranz bot der Rausschmiss von Eva Herrmann aus der Talkshow von Johannes B. Kerner. Ganz typischer Vorgang für die Stimmung in unserer Gesellschaft. Sie war weder ausfällig geworden, noch hatte sie sonst etwas Sittenwidriges getan. Sie konnte auch nicht irgendeiner Nähe zum Nationalsozialismus überführt werden. Das liegt ihr völlig fern. Ihr eigentliches Vergehen bestand worin? Nun mag sie sich nicht in jeder Situation geschickt verhalten haben, aber ihr eigentliches Vergehen bestand worin? Eva Herrmann vertritt ein Frauen- und Familienbild, das sich den Dogmen der Toleranzwächter nicht unterwirft. Ihr Familien- und Frauenbild unterwirft sich nicht den Dogmen der Toleranzwächter. dass ihre eigene Biografie nicht unproblematisch verlaufen ist, sagt sie selbst immer. Sie hat auch in einem Interview mal gesagt, ich hätte es auch lieber andersherum gehabt, lieber 4 Kinder und einen Mann als den 4. Mann und nur ein Kind. Aber ich habe es nicht besser gewusst. Sie ist nicht gerade eine Ikone und ein Vorbild, aber sie ist jemand, der den Mut hat zu sagen, ich habe mich geirrt, ich habe Fehler gemacht, und die den Mut hat, dafür einzutreten, dass die Hauptaufgabe einer Frau darin besteht, sich um ihre Familie zu kümmern und dass die Kinder mitunter Schaden leiden, wenn dieses nicht geschieht. Und dass unsere ganze Gesellschaft daran krankt, dass bestimmte Grundüberzeugungen eben nicht zuletzt auch durch den Neomarxismus, durch das, was mit der Studentenrevolte der 68er zu tun hat, durch den Einfluss des militanten Feminismus, durch viele andere Faktoren eben, dass unsere Normalüberzeugung sich völlig gewandelt hat in den letzten wenigen Jahrzehnten. Verstehen Sie, man muss sich das doch mal vorstellen, dass wenn heute in einer Talkshow die Position vertreten wird, dass die Hauptaufgabe einer Frau darin bestehe, als Ehefrau und Mutter für ihre Familie zu sorgen, dann ist das ein Eklat. Das ist ein Eklat. Was hat sich da verschoben? Da waltet die Intoleranz der Toleranz. Man fordert Toleranz gegenüber Andersdenkenden, aber ist selbst nicht bereit, diese Toleranz zu gewähren. Und so hat man im Namen der Toleranz versucht, ihre Stimme in der Öffentlichkeit so weit wie möglich zum Schweigen zu bringen. Ein anderes Beispiel ist das sogenannte Antidiskriminierungsgesetz, um das es ja viele Diskussionen gegeben hat. Auch dort wird Toleranz gefordert, Verzicht auf Diskriminierung, aber im Namen dieser Toleranz wird die Meinungsfreiheit und vor allem auch die Privatautonomie, was Geschäftsverhalten angeht, außer Kraft gesetzt. Das ist gewissermaßen, was mit dem Antidiskriminierungsgesetz passiert ist. Wir haben nicht die Zeit, heute Abend ausführlicher darauf einzugehen. Das bedeutet einen grundlegenden Wandel bestimmter Rechtsbegriffe in unserem Land. Und man kann diesen Umbruch gar nicht gravierend genug hier beklagen. Ja? In einem normalen liberalen Staat war der Staat dazu verpflichtet, alle Bürger gleich zu behandeln. Aber die Bürger konnten ihre jeweiligen Beziehungen unter sich so gestalten, wie es ihnen gut erschien. Sie konnten zum Beispiel wählen, an wen sie etwas verkaufen oder vermieten und an wen nicht. Mit wem sie Verträge schließen und mit wem nicht. Und wenn jemand sich so und nicht anders entschied, braucht er sich dafür von niemandem zu rechtfertigen, auch nicht gegenüber dem Staat. Das war sein Menschenrecht, eine solche Wahlfreiheit. Mit dem Antidiskriminierungsgesetz ist hier eine grundlegend neue Weichenstellung erfolgt. Natürlich muss man sagen, dass durch die starke Kritik, die glücklicherweise auch geäußert wurde, noch einige Schärfen aus dem Gesetz herausgenommen wurden. Aber es hat doch eine massive Veränderung gegeben. Bis dahin konnte der Bürger nach eigenem Gutdünken darüber befinden, an wen er ein Zimmer vermietet oder mit wem er einen Vertrag abschließt. In Zukunft wird die Privatautonomie, also die Freiheit des Umgangs mit anderen Bürgern, staatlichen Regeln unterworfen und damit eingeschränkt. Deswegen bieten ja jetzt schon Firmen Kurse an, wie Einstellungsgespräche zu führen seien und welche Fragen man dort stellen dürfe und welche nicht. Und ab welcher Grenze die Toleranzlinie überschritten ist, wo es dann die Möglichkeit gibt, für den, mit dem man dieses Gespräch führte, entsprechend den Befrager zu verklagen auf den Tatbestand der Diskriminierung hin. Und so gerät das Prinzip der Privatautonomie immer mehr ins Wanken. Man öffnet der Denunziation Tor und Tür. Es kann also ganz schnell erfolgen, dass jemand sagt, da und da bin ich diskriminiert worden. Und dann ist noch etwas Dramatisches geschehen, es ist nämlich eine Umkehr der Beweislast erfolgt. Also nicht der vermeintlich Diskriminierte muss beweisen, dass er diskriminiert wurde, sondern der Angeklagte muss beweisen, dass er nicht diskriminiert hat. Also hier wird im Namen der Antidiskriminierung, natürlich als Christen müssen wir dagegen sein, dass irgendjemand diskriminiert wird, das steht überhaupt nicht in Frage. Aber hier wird im Namen der Antidiskriminierung Intoleranz geübt, die Meinungsfreiheit und die Geschäftsfreiheit der einzelnen Bürger eingeschränkt. Und ein letztes Beispiel für diese Intoleranz der Toleranz, für diese aggressive Toleranz ist Ihnen allen geläufig. Es ist ständig in den Medien zu beobachten, nämlich die militante Bekämpfung des Kreationismus. Also der Lehre, die sagt, die Aussagen der Heiligen Schrift darüber, wie die Welt entstanden ist, sind auch historisch ernst zu nehmen. Und wir gehen in unseren Forschungen dazu aus, dass diese Welt sich dem Schöpfungsakt eines souveränen Gottes verdankt. Und dass dieses Konzept im fundamentalen Gegensatz steht zu den Prinzipien der Evolutionslehre. Und nun ist das schon ein grotesker Vorgang, den wir hier beobachten. Im Namen der Toleranz und der Wissenschaftsfreiheit versucht man, eine legitime wissenschaftliche Position mundtot zu machen. Das geschieht. Das ist die Intoleranz der Toleranz. Und man versucht schlichtweg, diese Forscher vom wissenschaftlichen Diskurs auszuschließen und verwendet dafür eine ganz probate Methode. Man unterstellt ihnen einfach, sie würden die Freiheit der Wissenschaft gefährden. Und es wäre intolerant, was sie sagten. Nun, ich muss sagen, das ist wirklich sehr einfallsreich. In Anführungsstrichen, um die Wissenschaftsfreiheit zu retten, wird der freie wissenschaftliche Diskurs abgewürgt. Und wieder einmal schlägt die Toleranzkeule mit voller Kraft zu. Sie wissen, dass auch der Europarat in diese Kampagne längst eingeschaltet wurde. Er hat vor einigen Wochen ein Papier verabschiedet mit 48 gegen 25 Stimmen unter der Überschrift »Die Gefahren des Kreationismus in der Bildung«. Und darin warnt der Europarat davor und sagt wörtlich, Zitat, wenn wir nicht vorsichtig sind, könnte der Kreationismus eine Bedrohung für die Menschenrechte werden, Zitat Ende. So hat der Europarat beschlossen, der Kreationismus eine Bedrohung für die Menschenrechte. Er ist eher eine Bedrohung für das Monopol der Evolutionstheoretiker. Aber warum soll das bitte schön eine Bedrohung für die Menschenrechte sein? Nur weil hier eine wissenschaftliche Position mit seriösen Argumenten vorgetragen wird. Und dann kritisiert man, dass doch diese bösen Kreationisten auch noch die nächste Generation mit ihren Gedanken erreichen wollten. Zitat, Kreationisten sind versessen darauf, ihre Ideen in den Lehrplan der Schulen einzubringen. Nun, das kann man ihnen ja wohl nicht zum Vorwurf machen, das wollen die Evolutionisten genauso. Und der Europarat redet hier vom Risiko ernsthafter Verwirrung, wenn Kindern diese Alternative dargestellt würde, und er schildert dann Fälle von Kreationismus, also wie man Fälle krimineller Vorgänge gewissermaßen schildert, in Belgien, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, die Niederlanden, Polen, Russland, Serbien, Spanien, Schweden, Großbritannien, der Schweiz und der Türkei. Das ist doch eigentlich ganz erfreulich, dass es so viele Fälle gibt. Deswegen habe ich Ihnen das jetzt auch alles mal vorgelesen. Und einer dieser Fälle ist die bekannte Bekenntnisschule in Gießen, die August-Hermann-Franke-Schule. Aber was geschieht hier eigentlich? Und dann wird das Ganze noch unterstützt, sekundiert gewissermaßen durch volkskirchliche Vertreter. Vorletzte Woche saßen sie in einer Talkshow, die ich mitbekommen habe. Nun hoffentlich denken Sie nicht, dass ich den ganzen Tag nur Talkshows gucke. Aber in dieser Talkshow ging es um eine Diskussion mit diesem vermeintlichen Papst der Atheisten, Richard Dawkins. Sie wissen, Dawkins hat auch diese These vertreten, die Religion sei eine Gefahr für das friedliche Zusammenleben der Menschen. So, nun diskutierten mit diesem Herrn Dawkins zwei Bischöfe. Der Bischof Jaksche ist ein katholischer Bischof und der leitende Bischof der Volkskirche, der evangelischen Volkskirche in Deutschland, nämlich Bischof Huber aus Berlin. Und in diesem Gespräch sagte Bischof Huber, dass der Kreationismus, den könnte ja nun Dawkins den Kirchen und Christen in Deutschland wirklich nicht zum Vorwurf machen, der Kreationismus sei eine schlimme Verzerrung des Schöpfungsglaubens. Der Kreationismus sei eine Verzerrung des Schöpfungsglaubens, sagt der leitende Bischof der Volkskirche, der evangelischen Volkskirche in Deutschland. Kirche sage ich dazu gar nicht mehr, das ist eine volkskirchliche Institution. So, und nun ist die Frage, wie reagieren jetzt die Evangelikalen in dieser Situation? Jetzt wird es spannend. Gibt es unterschiedliche Reaktionen natürlich. Wir sind dankbar, dass sehr viele unserer Leute sich an dieser Stelle mutig und wirklich mit großem Engagement und auch großer Kompetenz einsetzen. Wir sind dankbar, dass es die Studiengemeinschaft Wort und Wissen und viele andere gibt. Aber es gibt eben auch andere Stimmen, so etwa die vom Vorsitzenden der Evangelischen Allianz in Deutschland, Jürgen Werth, er ist gleichzeitig ja Direktor des Evangeliumsrundfunks. Er war beteiligt Anfang Oktober, ich glaube 5. oder 8. Oktober, an einer Fernsehdiskussion, die im Hessischen Rundfunk stattfand. Es ging um das Thema Fundamentalismus, aggressive Toleranz, Fundamentalismus. Und Jürgen Werth konnte die Fernsehzuschauer in dieser Sendung beruhigen. Er sagte, er selbst glaube nicht, dass Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen habe. Und in der Evangelischen Allianz sei die Zahl derer, die das glaubten, auch nicht allzu groß. Und nun ist interessant, was in dieser Sendung vom einem der führenden Evangelikalen noch zum Thema Fundamentalismus, gerade im Zusammenhang unseres Themas, beigetragen wurde. Er hat Fundamentalismus auf christlicher Seite so definiert, er sagte, das seien die, welche die Bibel Wort für Wort wörtlich nehmen, die sagen, jedes Wort ist verbal von Gott inspiriert. Das sind also die Fundamentalisten nach Jürgen Werth. Und was er hier beschreibt, muss man sagen, das ist die klassische christliche Position durch die Jahrhunderte hindurch. Was er hier als Fundamentalismus beschreibt, das ist vor allem auch nachweislich das Schriftverständnis unseres Herrn Jesus Christus. Und dann fügt Werth allerdings noch eine Unterstellung hinzu. Er sagt, diese Leute, also diese Fundamentalisten, die würden glauben, die Bibel sei sozusagen vom Himmel gefallen. Das ist natürlich theologischer Unfug. Ja, kein seriöser Vertreter der Verbalinspiration, weder hier in Breckerfeld noch bei uns an der ART noch sonst wo, würde so etwas behaupten. Wir wissen natürlich, dass Gott uns sein Wort durch menschliche Werkzeuge gegeben hat, durch die Schreiber der Bibel. Und dass er sie mit ihren besonderen Gaben gebraucht hat. Aber dass er dafür gesorgt hat, dass alles, was in die Bibel hineinkam, dann nach dem Willen Gottes geschah. Und dass deswegen das Ergebnis, das uns in der Heiligen Schrift vorliegt, irrtumslos und absolut vertrauenswürdig ist. So, und es ist völliger Unfug zu sagen, wir würden meinen, die Bibel sei sozusagen vom Himmel gefallen. Das ist übrigens, und jetzt bitte ich Sie genau zuzuhören, das ist die muslimische Auffassung vom Koran, die Jürgen Werth uns unterstellt, an die er uns gewissermaßen heranrückt. Und ich habe mich natürlich gefragt, Mensch Kerl, warum machst du das? Ist das nur theologische Inkompetenz? So nach dem Motto, das kommt davon, wenn ein Journalist sich zu theologischen Einzelfragen äußert? Oder steckt Absicht dahinter? Und dann auch noch diese Betonung, in der Evangelischen Allianz gäbe es eben nicht mehr viele, die so denken wären. Also, und nach dieser Definition wären die meisten von uns sicherlich Fundamentalisten. Und denen wird dann vom ERF-Direktor auch gleich noch bescheinigt, sie seien gesprächsunfähig. Verstehen Sie, das ist die Toleranzkeule. Und mit etwas Humor könnte man sagen, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Was der ERF-Direktor uns hier vor Augen führt, ist das, was man bezeichnen könnte, und das ist mein dritter und letzter Punkt, als neoevangelikale Toleranz. Wir haben also über die schillernde Toleranz gesprochen, wir haben über aggressive Toleranz gesprochen und wir stehen jetzt hier drittens vor dem Phänomen, das ich als neoevangelikale Toleranz bezeichne. Das heißt, im Namen der Toleranz werden die eigenen Brüder, vielleicht aus Unwissenheit, aber wie auch immer, in die Nähe von Moslems gerückt und als gesprächsunfähig diskreditiert. Wenn das keine Intoleranz ist, leider kein Einzelfall. Mein Freund Johannes Flaum hat einmal den Begriff der Evangelical Correctness geprägt. Also er hat gesagt, es gibt nicht nur auf der Ebene des Staates und der Politik die Political Correctness, sondern wir drohen inzwischen in unseren eigenen Kreisen so etwas wie eine Evangelical Correctness als Raster vorgesetzt zu bekommen. Raster dessen, was wir noch sagen dürfen und was wir nicht mehr sagen können. Und diese neoevangelikale Toleranz hat sich dann früher oder später immer gegen die eigenen Brüder gewandt. Und wieder stelle ich die Frage, liebe Geschwister, wer legt den Nennwert und wer legt die Toleranzbreite für die Evangelikalen fest? Wer bestimmt den Nennwert? Sind das irgendwelche evangelikalen Gremien? Ist das die Evangelische Allianz? Wer ist das? Noch ein weiteres Beispiel für fragwürdige Toleranz kann ich Ihnen nicht ersparen. Weil das so aktuell ist, es erschien vor einigen Monaten ein Buch, das unsere Seite darstellen will, von Stefan Holthaus, dem Dekan der FTA in Gießen, die Evangelikalen, Fakten und Perspektiven, im Johannes Verlag erschienen. Dieses Buch ist erkenntnisreich, es stellt dar, welche Tendenzen sich heute unter dem Dach des vermeintlichen Evangelikalismus antreffen lassen. Man bekommt viele interessante Details und wertvolle Informationen. Allerdings am Ende wird der evangelikale Kuchen dann in drei Hauptgruppen aufgeteilt. Allianz-Evangelikale, charismatische Evangelikale und Bekenntnis-Evangelikale. So wird einfach phänomenologisch, wie sich das eben so vorfindet, von diesen drei Gruppen geredet. Allianz Evangelikale, Charismatische Evangelikale, Bekenntnis Evangelikale. Und nun überlegen Sie, liebe Geschwister, dass es mal eine heiße Diskussion gab, ist noch gar nicht so lange her, war ich ein junger Pastor, als das losging, ob Charismatiker überhaupt als evangelikal gelten könnten, scheint schon gar nicht mehr von Belang zu sein. Obwohl diese Debatte keine 30 Jahre zurückliegt. Sogar in der katholischen Kirche macht der Autor Evangelikale aus. Es gäbe also durchaus auch Evangelikale in der römisch-katholischen Kirche, schreibt Stefan Holthaus. Und erst dann spricht er von einer Minderheit, bei der er sich allerdings fragt, ob man die überhaupt noch als evangelikal bezeichnen könne. Auf Seite 50 spricht er von einer Minderheit. Hören Sie mal zu, wie er diese Minderheit beschreibt. Er sagt, sie distanzieren sich deutlich von der römisch-katholischen Kirche, lehnen die Pfingst- und charismatische Bewegung ab und kritisieren den neuen, offeneren Kurs der evangelischen Allianz. Inwieweit einige dieser Gruppen überhaupt noch als evangelikal zu bezeichnen sind, sei dahingestellt. Merken Sie, damit sind dann wohl unter anderem auch wir gemeint. Und wohlgemerkt nicht in der Außenansicht eines liberalen Kritikers, sondern vielmehr in der evangelikalen Selbstdarstellung eines führenden Dozenten unserer Bewegung. Was noch vor einer Generation als gemeinsame Überzeugung der allermeisten Evangelikalen in Deutschland galt, das wird hier nur noch als eine Randposition dargestellt, bei der schon zu fragen sei, inwiefern die überhaupt noch dazugehöre. Dafür kann aber eine Dozentin derselben Gießener Akademie in Idea Spectrum einen zustimmenden Kommentar zur Wiedereinführung der lateinischen Messe schreiben, Frau Professorin Düsing. Und sie kann in dieser Wiedergewinnung der lateinischen Messe für die katholische Kirche, Zitat, die Treue zum kostbarsten Anvertrauten erkennen. Obwohl die Reformatoren dieses Kernstück katholischen Gottesdienstes, sei es nun in lateinischer oder in deutscher Sprache, besonders scharf kritisiert haben. Weil sie gesagt haben, in der katholischen Messe wird das Opfer Christi wiederholt, das doch ein einmaliges Opfer ist. Liebe Geschwister, hier stehen wir vor weitreichenden Entwicklungen und sehen, wie diese aggressive Toleranz sich auch als neoevangelikale Toleranz entblößt. Und ein drittes und letztes Beispiel möchte ich noch nennen, allerdings nur mit großer Vorsicht vor Ihnen ansprechen. Aber ich denke, man kann es nicht verschweigen aufgrund seiner Aktualität. Ich spreche darüber nur mit großer Vorsicht, weil diese Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist und man auch nicht sehen kann, worauf es am Ende hinausläuft. Deswegen mit großer Vorsicht. Aber es ist in der Tat schon ein gravierender Vorgang. Und wieder geht es um das Thema Toleranz, dass es im August diesen Jahres in Frankreich, in Toulouse, ein Treffen gab, das ursprünglich initiiert wurde vom Ökumenischen Rat der Kirchen. Und zwar genauer vom Ökumenischen Rat der Kirchen für interreligiösen Dialog und interreligiöse Zusammenarbeit. Das war die spezielle Arbeitsgruppe des ÖRK, die dazu einlud, zusammen mit dem päpstlichen Rat für den interreligiösen Dialog. Im August war nun aber auch zusätzlich noch dabei und fortan wohl regelmäßig in dieser Arbeitsgruppe die Evangelische Allianz auf Weltebene. Und sie war vertreten durch unter anderem durch den Religionssoziologen Professor Thomas Schirmacher, der etwa am Buza-Seminar in Bonn und auch an der FDA in Gießen lehrt. Und dort ging es um die Vorbereitung eines Papiers, eines sogenannten Ethikkodes zur Bekehrung. Also es geht um einen Verhaltenskodex für Aktivitäten im Zusammenhang mit Bekehrung. Man trifft sich dort, um in einem gemeinsamen Papier festzulegen, mit welchen Mitteln Bekehrung angestrebt werden dürfen und mit welchen Mitteln nicht. Und Thomas Schirmacher wird bezeichnet als einer der Architekten einer solchen Selbstverpflichtung. Es befremdet, dass die Allianz sich nun auch so offiziell in dieses Boot hineinsetzt, mit uneingeschränkter Zustimmung der Weltallianz, wie man hört. Und das hat natürlich in den Kreisen der Christen Irritationen ausgelöst und gesagt wird zu Recht, wie könnt ihr mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen, der auf einer völlig liberalen und bibelkritischen Theologie aufbaut, und mit dieser Kommission des Vatikans für den interreligiösen Dialog, der völlig vom römisch-katholischen Verständnis von Gnade und Glaube geprägt ist, wie könnt ihr mit denen zusammen sinnvoll darüber reden, was Bekehrung sein kann und was nicht? Obwohl ihr da überhaupt keine gemeinsame Grundlage dazu habt. Und dann gab es in der Zeitschrift der Evangelischen Allianz 1 in der neuesten Ausgabe dazu ein Interview mit Thomas Schirmacher, um diese aufgekommenen Fragen so weit wie möglich zu klären. Und er sagte dann dort in diesem Interview unter anderem: Wir wollen in unseren Reihen Selbstkritik ermöglichen. Also heißt das, dass ich mit gewissermaßen Bibelkritikern, mit Menschen, die fundamentalen Grundlagen des Evangeliums in Frage stellen, dass ich mit denen zusammenarbeiten muss, um in den eigenen Reihen Selbstkritik zu ermöglichen. Und dann schildert Schirmacher in diesem Interview eine Aktion aus Indien und Malaysia. Dort hätten die katholische Kirche, der Nationale Kirchenrat und die Nationale Evangelische Allianz bereits Dachverbände gegründet, die mit einer Stimme gegenüber dem Staat sprechen. Das sei gut, wenn es um Fragen der Verfolgung ging, also der Christenverfolgung, dass sie sich da gemeinsam wehren könnten. Aber nun kommt es, diese Dachverbände können auch berechtigten Beschwerden nachgehen. Das heißt, Schirmacher unterstellt den möglichen Fall, dass es durchaus berechtigte Beschwerden über Missionstätigkeit gibt, denen man dann gemeinsam mit den liberalen Ökumenikern und mit den Vertretern Roms, denen man gemeinsam nachgehen kann, um gemeinsam mit denen zu fragen, wo es berechtigte Beschwerden gegenüber Missionsarbeit gäbe. Und Schirmacher fügt hinzu: Schade, dass so etwas in Deutschland noch undenkbar ist. Und diesen Worten ist zu entnehmen, dass er sicherlich auch anstreben würde, so etwas in Deutschland zu erreichen. Und dann weiter. Es wird gefragt, ja, wie kommt es denn jetzt, dass die Evangelikalen mit in diesem Boot sitzen? Dass sie jetzt plötzlich akzeptiert werden von Rom und dem Ökumenischen Rat der Kirchen? Antwort: Das hat zum einen natürlich damit zu tun, dass wir selbst unsere Hausaufgaben gemacht haben und etwa gut organisiert für Religionsfreiheit antreten. Aber es hat auch damit zu tun, dass wir selbstkritischer geworden sind im Hinblick auf unsere eigenen Fehler. Als wir in Toulouse negative Beispiele aus der evangelikalen Missionsarbeit dargestellt haben, hat uns das natürlich viele Türen und Herzen geöffnet. Also ich habe gewissermaßen den Gegnern des Evangeliums gegenüber negative Beispiele meiner eigenen Brüder berichtet und damit die Herzen und Türen auf dieser internationalen Ebene mir öffnen lassen. Und Schirmacher gibt dann zu, dass alle Richtungen ihre schwarzen Schafe haben. Also im Namen der Toleranz wird jetzt von schwarzen Schafen in unseren eigenen Reihen geredet und wir sind noch dabei zu klären und das auch öffentlich zu klären. Lieber Bruder Schirmacher, wo bitteschön sind bei uns die schwarzen Schafe? Natürlich finden sich überall Menschen, die im Namen auch einer bibeltreuen Theologie mit unlauteren Mitteln evangelisieren. Missbrauch können sie nirgendwo verhindern. Aber sind unsere theologischen Gegner, wenn ich das so ganz intolerant sagen darf, sind das die richtigen Genossen gewissermaßen, sind das die richtigen Unterstützer, um in unseren eigenen Reihen unbiblische Tendenzen aufzudecken und ihnen entgegenzutreten? Dann ein letztes Zitat aus diesem Interview. Er wird gefragt, aufgrund von Johannes 14, Vers 6, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Darf man das denn in Zukunft noch sagen, wenn dieser Ethikkodex eben verbietet, in zu scharfer Weise zu missionieren? Da muss man noch sehr genau sehen, wie ist das definiert dort in dieser Erklärung. Und die Antwort darauf: Ja, das, natürlich darf man das noch sagen, also dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und nun kommt der entscheidende Satz: Das ist die Grundlage des christlichen Glaubens, die etwa in Toulouse bei allen Konfessionen nie zur Diskussion stand. Das ist ein ganz gefährlicher Satz. Das heißt nämlich, weder bei der Kommission des Vatikans für den interreligiösen Dialog noch bei der liberalen Kommission des Ökumenischen Rates der Kirchen für interreligiöse Zusammenarbeit stand zur Diskussion, dass Jesus der einzige Weg ist. Nun, das kann insofern stimmen, als man dieses Thema dort nicht angesprochen hat. Aber dieser Satz erweckt den Anschein, als gäbe es darüber eine gemeinsame Überzeugung und eine gemeinsame Grundlage. Und das führt natürlich zur totalen Verwirrung, weil es nach allen Papieren, die jemals veröffentlicht wurden, diese gemeinsame Grundlage eben überhaupt nicht gibt. Warum aber wird hier ein solcher Eindruck erweckt? Und warum kommt es zu einer so eigentümlichen Nähe von Vertretern evangelikaler Gremien und anderen? So hat etwa ein ÖRK-Vertreter aus Malaysia im Zusammenhang dieser Konferenz gesagt, Zitat, den religiösen Predigern muss gesagt werden, dass keine Religion ein Monopol auf die Wahrheit hat und dass es viele Wege zum Heil gibt. So hat es der liberale Vertreter gesagt. Und in einer Meldung des katholischen Nachrichtendienstes Zenit wird nun ein führender Vertreter der Weltallianz zitiert, Jean Langlois, und er hat gesagt, Zitat, es müsse Bußfertigkeit einziehen für Fehlverhalten in der Vergangenheit. Und, so sagt der Vertreter der Allianz, nicht Schirmacher, sondern ein anderer, und man müsse deutlich machen, dass die Überlegenheitsmentalität in Bezug auf andere Religionen überwunden ist. Also ein evangelikaler Vertreter sagt, dass die Überlegenheitsmentalität in Bezug auf andere Religionen überwunden ist. Was meint er damit? Wenn er damit meint, dass wir uns im Vertrauen auf unsere eigene Kraft und Vollmacht anderen überlegen fühlen, dass das überwunden ist, so muss man sagen, es hat in echter, authentischer, bibeltreuer Mission diese Art von Überlegenheitsmentalität nicht gegeben. Natürlich, Fehlform und Sünde gibt es überall, aber das ist nicht das Kennzeichen evangelikaler Mission. Wenn mit Überlegenheitsmentalität aber gemeint ist, dass wir der Überzeugung sind, dass allein Jesus Christus retten kann und dass alle Wege ohne ihn und an ihm vorbei in die Hölle führen, wenn das mit Überlegenheitsmentalität gemeint ist, dann würden hier grundlegende Überzeugungen aufgegeben. Liebe Geschwister, hier wird mit Begriffen scheinbar gespielt, aber hier zeichnen sich Entwicklungen und Koalitionen ab, die wir sehr, sehr aufmerksam beobachten und verfolgen müssen. Noch ein letzter Hinweis zu diesem Prozess. Das ist ja nicht nur eine einmalige Veranstaltung, diese Konsultation von ÖRK, Vatikan und Evangelischer Weltallianz. Es wird am Ende dieser Meldung des Nachrichtendienstes Zenit Folgendes gesagt. Als nächster Schritt in diesem ökumenischen Studienprojekt steht 2008 eine Tagung bevor, auf der ausgehend von den Ergebnissen der Toulouser Konsultation ein Entwurf des Verhaltenskodex nun weiter ausgearbeitet werden soll. Und dann der entscheidende Satz, den Auftakt zu dem Studienprojekt mit dem Arbeitstitel Interreligiöse Reflexion über Bekehrung bildete im Mai 2006 eine Tagung in Lariano bei Rom. Also das Gesamtprojekt steht unter der Überschrift Interreligiöse Reflexion über Bekehrung. Liebe Geschwister, auch das ist ein Beispiel neoevangelikaler Toleranz, bei der wir sehr genau darauf achten müssen, ob sie sich nicht eines Tages gegen unsere eigenen Geschwister oder möglicherweise gegen uns selbst richten könnte. Natürlich ist das richtig, dass man sagt, wir müssen verhindern, dass in falscher Weise missioniert wird. Und sicherlich ist es ein Machtmissbrauch, was etwa die orthodoxe Kirche oder weite Teile der orthodoxen Kirche in Russland tun, gegenüber den Baptisten und den Lutheranern. Und man sagt, dem wollen wir widerstehen. Das ist natürlich richtig, dass dem widerstanden werden muss. Aber welche Koalitionen dürfen wir dafür eingehen? Welche Kompromisse dürfen wir dafür machen? Welche Zusammenarbeit dürfen wir um Christi willen eingehen und welche nicht? Ich fasse zusammen. Wir stehen vor einem komplexen Geflecht, aber haben immer wieder diese Struktur vor Augen, dass im Namen der Toleranz, die ich wie mit einer Keule einfordere, Intoleranz gegen Abweichler geübt wird. Und was setzen wir nun dagegen? Wir setzen gegen die Intoleranz der Toleranz, die Toleranz der Intoleranz. Darf ich Ihnen das zum Schluss noch erklären? Also ich merke, Sie sind noch so wach, dass ich dieses kleine Wortspielchen noch mit Ihnen machen kann. Also die Intoleranz der Toleranz, da könnte man genauso gut sagen, die Unduldsamkeit des Liberalismus. Und gegen diese Intoleranz der Toleranz setzen wir die Toleranz der Intoleranz. Man könnte auch sagen, die Geduld der Wahrheitstreue. Wir sind intolerant in Anführungsstrichen in dem Sinne, dass wir sagen, es gibt unverrückbare Wahrheiten, die uns in der Heiligen Schrift offenbar werden. Die Heilige Schrift offenbart uns den Nennwert und diese Wahrheiten dürfen wir nicht aufgeben und nicht verleugnen
In der Hinsicht sind wir in Anführungsstrichen intolerant. Aber auf der Basis dieser Intoleranz sind wir gerade durch die Heilige Schrift dazu verpflichtet, in höchstem Maße tolerant zu sein, nämlich geduldig, liebevoll, auch unseren Feinden gegenüber und ohne jegliche Anwendung von Gewalt, Hass oder Missgunst. Das ist unsere Aufgabe, liebe Geschwister. Und darum möchte ich uns alle dazu ermutigen, dass wir die Heilige Schrift wirklich ernst nehmen und ihr treu bleiben und dass wir der Unduldsamkeit des Liberalismus immer wieder die Geduld der Wahrheitstreue entgegensetzen. Und deswegen ist das letzte Stichwort zum Thema Toleranz nach der schillernden Toleranz, der aggressiven Toleranz, der neoevangelikalen Toleranz am Ende, viertens, wenn Sie sich's aufschreiben wollen, die Jesus-Toleranz. Jesus ist der als einziger vollkommen und wirklich tolerant war. Er hat uns getragen. Er hat unsere Last, unsere Schuld am Kreuz von Golgatha erduldet, ertragen, erlitten. Und wenn Sie ein Bibelkapitel über Toleranz suchen, dann lesen Sie bitte Jesaja 53, das ich zum Schluss noch aufschlagen will, und dann haben Sie es geschafft. Es war auch für Sie ein langer Tag. Aber Jesaja 53 ist das große Toleranzkapitel der Heiligen Schrift. Und da heißt es eben ab Vers 4, fürwahr, er ertrug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm. Er hat's ertragen, er hat's erduldet, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und dann im Vers 6 noch einmal, der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Er hat's ertragen. Das ist Jesus-Toleranz. Wir sind alle abgewichen vom Nennwert. Das sagt Paulus übrigens schon. In Römer 3, Vers 12 redet Paulus vom Nennwert und er sagt, sie sind allesamt abgewichen. Alle Menschen haben sich vergangen. Der Nennwert, wer ist der Nennwert? Legen Sie bitte noch einmal die Skizze mit dem Nennwert auf. Wer ist der Nennwert? Der Nennwert im Römerbrief ist der Heilige Gott. Der Nennwert ist der Heilige Gott. Er ist die Wahrheit. Er ist ohne jede Schuld, ohne jede Trübung, ohne jeden Makel. Und Paulus sagt, wir sind allesamt abgewichen. Und jetzt kommt die Jesus-Toleranz. Und wissen Sie, die Jesus-Toleranz, die beschreibt nicht so einen kleinen, schmalen Spielraum, sondern die Jesus-Toleranz ist grenzenlos. Sie können also diesen grünen Strich bis über die Leinwand hinaus verlängern. Die Jesus-Toleranz ist grenzenlos, weil Jesus auch noch die schlimmste Abweichung, auch noch die schlimmste Sünde, auch noch die schlimmste Gotteslästerung ertragen hat. Er ist auch noch für den letzten Sünder gestorben. Und deswegen hat Jesus die Toleranz nicht so engmaschig formuliert wie die Political Correctness unserer Tage, wie die Feministinnen, wie die homosexuellen Lobby, wie viele andere, sondern Jesus Christus hat die Toleranz unendlich weit definiert. Der toleranteste, den es überhaupt gibt, ist Jesus Christus. Denn er ist für alle Sünden aller Zeiten aller Menschen gestorben. Er hat sie alle ertragen, er hat sie alle geduldet. Er wurde zum Fluch für uns, sagt Paulus. Und darum ist er der Einzige, der in seiner grenzenlosen Toleranz auch den verlorensten und verdorbensten Sünder nach Hause bringen kann zu Gott, weil er sein Leben gegeben hat. Das ist Jesus-Toleranz. Und wenn wir zu Jesus Christus gehören, dann lädt er uns ein und lässt uns teilhaben an den Früchten dieser Toleranz. Er schickt uns jetzt zu unseren Mitmenschen. Und Paulus schreibt es dann in Römer 15, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das ist die Aufgabe. Unsere Toleranz in Anführungsstrichen erwächst daraus, dass Christus in seiner unendlichen Toleranz uns aus Höllenkandidaten zu Gotteskindern gemacht hat. Dass er unsere unendliche Abweichung vom Nennwert, vom heiligen Gott gesühnt hat und wir deshalb gerettet sein dürfen. Und jetzt nimmt er uns hinein in diese Bewegung, dass wir die Liebe Gottes und die Zuwendung selbst zu unseren Feinden und egal für welche Ideologie sie eintreten und egal für welche Religion sie morden, Christus schickt uns zu ihnen. Und er schickt uns zu ihnen nicht mit dem Toleranzgebot. Die Bibel kennt kein Toleranzgebot, sondern er schickt uns zu ihnen mit dem Liebesgebot.
Verstehen Sie, das ist etwas ganz anderes. Wenn in Matthäus 5 steht, liebet eure Feinde, dann ist das mehr als Toleranz, dann hat das eine ganz andere Qualität als Toleranz. Die Heilige Schrift kennt in diesem Sinne nicht das Toleranzgebot für uns, sondern sie geht weit darüber hinaus und gebietet uns, auch unsere Feinde zu lieben. Liebet eure Feinde, Matthäus 5, Vers 44. Das ist der Weg, zu dem Christus uns auffordert, weil er alle Schuld für uns getragen hat. Vorletzte Bemerkung, liebe Geschwister, es ist wichtig, dass wir die Wahrheiten, zu denen uns die Heilige Schrift verpflichtet, immer wieder sagen. Es ist wichtig, dass vieles, was man nach dem Kodex der Evangelischen Allianz schon gar nicht mehr sagen darf, immer wieder gesagt wird. Warum? Weil es eine gewisse Schweigespirale gibt. Das heißt, je weniger eine Wahrheit ausgesprochen wird, je länger sie verschwiegen wird, umso größer wird die Hürde für den, der sie dann doch noch aussprechen will. Verstehen Sie, wir müssen die Dinge benennen und zwar immer wieder. Der amerikanische Soziologe Robert Lind hat gesagt, es ist leichter, eine Lüge zu glauben, die man 100-mal gehört hat, als eine Wahrheit, die man noch nie gehört hat. Es ist leichter, eine Lüge zu glauben, die man 100-mal gehört hat. Sie haben 100-mal gehört, dass Homosexualität eine ganz normale Schöpfungsvariante ist. Sie haben 100-mal gehört, dass es eine Unterdrückung der Frau bedeutet, wenn sie sich vorwiegend um ihre Kinder und um ihre Familie kümmert. Und es ist leichter, eine Lüge zu glauben, die man 100-mal gehört hat, als eine Wahrheit, die man noch nie gehört hat. Darum lassen Sie uns treu darin sein, die Wahrheit der Heiligen Schrift in all ihren Facetten immer wieder zu sagen. Auch wenn wir deswegen als Außenseiter abgestempelt werden sollen. Wir leben nicht von unserer eigenen Stärke, sondern wir leben davon, dass wir zu Christus gehören. Dass er, der einzig wirklich Tolerante, unsere Schuld getragen hat. Und dass er uns nun als seine Boten sendet. Nicht mit dem Auftrag, seid allem gegenüber tolerant, sondern liebet. Liebet eure Feinde sogar. Und das Beste, was wir ihnen geben können, ist die Botschaft von Jesus, dem Retter.